Deutschlandfunk.
Kennt ihr den Begriff Kryptonitmensch? Das soll so eine Person sein, von der wir einfach nicht loskommen, auf so einer romantischen Gefühlsebene. Auch wenn wir eigentlich rational wissen, die tut uns gar nicht gut.
Keine Beziehung fühlt sich so richtig an wie die falsche. Intensität statt Intimität ist so ein anderer Klassiker, ist eben keine Liebe, sondern es gibt eben Menschen, die brauchen so ständige Abwechslung, ständige Bestätigung.
Vielleicht könnt ihr auch nichts mit diesem Begriff anfangen und ich hänge einfach nur zu viel im Internet rum. Aber ich glaube, jeder von uns kennt das vielleicht von sich selbst oder irgendwo aus dem Umfeld. So zwei Menschen, die so eine krass intensive Dynamik miteinander haben, die auch gar nicht davon loskommen, auch wenn sie ihnen nicht gut tut und auch wenn sogar das Umfeld den spiegelt. Ihr Lieben, ich glaube, das ist nichts für euch. Aber wenn man da selbst so drin ist, dann ist es gar nicht so leicht, auch sowas von außen anzunehmen.
Nach dem Streit im Sommer haben meine Schwester und eine enge Freundin mir beide gesagt, dass sie das Verhalten der Person so nicht mehr tolerieren und auch nicht gut finden und auch mit der Person nichts mehr zu tun haben wollen. Und ich wünschte, sie wären noch ein bisschen hartnäckiger gewesen, aber ich weiß auch nicht, ob ich so abhängig war, dass auch vielleicht das nichts gemacht hätte.
Wie intensiv sollte Liebe eigentlich sein und wann macht uns dieses Gefühl eher kaputt? Hi, ich bin Przemek Żuk. Schön, dass ihr da seid. Wir gehen hier rein in die Feelings, raus mit den Facts und verstehen uns danach selbst ein bisschen besser. Heute geht's um dieses Crazy in Love sein. Diese Beziehungen, die von 0 auf 100 gehen, wo wir denken, ja, das ist die Person, auf die ich immer mein ganzes Leben gewartet habe. Wir verbringen jetzt jeden Tag zusammen. Und dann wird's auf einmal so komplett aus dem Nix richtig kacke und dann wieder gut und dann kommen wir da irgendwie nicht raus und ihr wisst schon. Wie erkennen wir, dass wir in so einer Beziehung gefangen sind? Vielleicht auch bevor es zu spät ist. Wie kommen wir da wieder raus? Und ab wann wird Verliebtsein zu einer Obsession, die uns nur schadet? Ihr habt eben schon kurz gehört, wie Nina von dem Streit erzählt. Dazu müsst ihr wissen, Nina hat ihre Dating-Person über die Arbeit kennengelernt. Falls ihr hier kurz über Dating-Personen als Begriff stolpert, Nina hat uns das Gender der Person nicht verraten. So, die haben sich dann auf Arbeit kennengelernt, sind sich näher gekommen und es war eigentlich sofort so ein von 0 auf 100 Ding. Alles super toll, bis zum ersten Streit. Auf einer Party sollten die beiden nämlich auf eine Ex von der Person treffen. Das heißt, die Stimmung, die war schon so ein bisschen nervös, zumindest bei Nina. Und schon beim Vorglühen gab es so einen komischen Moment, wo sie von ihrer Dating-Person abgewiesen wurde.
Und auf der Party angekommen, war ich halt bei meiner Person, hab mit der Person getanzt und dann kam halt nur so, okay, kannst du jetzt bitte mal auch Abstand nehmen? So, ich muss jetzt nicht hier den ganzen Abend mit dir tanzen, meine Freunde sind auch nah, ich will auch mal mit meinen Freunden feiern.
Ich sag's nochmal, davor war alles immer komplett toll. Und jetzt das. Nina ist dann weg und hat tatsächlich den ganzen Abend nichts mehr mit dieser Person gemacht.
Bis ich darauf angesprochen wurde, ob alles okay ist, ich dann geweint habe und meinte, ich fühle mich wieder so zurückversetzt in meine letzte Beziehung. Und das hat eine befreundete Person mitbekommen, ist zu meiner Dating-Person und meinte dann, hey, Nina weint gerade und vergleicht dich mit ihrem Ex. Und dann ist das passiert, dass ich halt angeschrien wurde und die Person super wütend war und meinte, ja, und du musst jetzt auch nicht mit mir zusammen nach Hause gehen, du kannst auch mal alleine nach Hause gehen. Und dann bin ich halt nach Hause gefahren und dachte eigentlich, die Person kommt nach.
Übrigens, ich spoiler direkt mal, die Person, die ist zwar nachgekommen, aber hat dann direkt ihre ganzen Sachen mitgenommen und ist abgehauen. Wie das weiterging, das erfahrt ihr gleich. Wir müssen aber nochmal zurück, ganz an den Anfang von allem, weil das klingt ja alles echt nicht cool, wie Nina hier behandelt wurde. Aber was war es denn, dass sie am Anfang dieser Beziehung so krass verknallt war?
Das war so das Gesamtpaket. Also jetzt von außen betrachtet und im Nachhinein ist das wahrscheinlich das, was man als Lovebombing bezeichnen würde. Aber so, ich wurde mit ganz viel Aufmerksamkeit überschüttet und wir haben so viele Sachen zusammen unternommen, wo ich mich jetzt frage, hatten wir wirklich die gleichen Interessen oder hat die Person mir das vielleicht nur vorgespielt, dass wir so ähnlich sind? Das war so das, was für mich voll schön gemacht hat, weil zum Beispiel mein Ex-Partner davor sehr, sehr häufig Dinge, die ich gerne mag, nicht mit mir unternehmen wollte.
Verstehe. Hattest du aber da schon Momente, wo du dich nicht fair behandelt gefühlt hast?
Ja, relativ am Anfang schon hatten wir auch das Thema, wo wir über Bindungstypen gesprochen haben und ich die Vermutung geäußert habe, dass die Person einen vermeidenden Bindungsstil hat. Und da gab es nämlich immer wieder Situationen, dass die Person zum Beispiel nicht alleine sein konnte und mich nachts angerufen hat, ich vorbeigefahren bin. Aber wenn es mir dann nicht gut ging, die Person gesagt hat, nee, du musst alleine klarkommen. Also so, dass es viel nach der Person ging und was die Person möchte, aber meine Bedürfnisse dann schon hier und da am Anfang auch nicht beachtet wurden.
Ich würde jetzt mal zu dieser Streitsituation zurückkommen. Ich meine, das klingt ja total krass. Ihr verbringt 24/7 miteinander. Das ist das erste Mal, dass du das Gefühl hast, das ist so schön, die Person interessiert sich für mich und meine Interessen. Und dann passiert sowas, so eine Aktion mit Abblocken und irgendwie Sachen wegnehmen mitten in der Nacht. Was zur Hölle? Wie ging's dir in dieser Zeit?
Gar nicht gut. Also ich habe schon abends nicht verstanden, warum die Person sich so immer mehr von mir distanziert und was da passiert und warum ich jetzt halt nervig sein soll. Weil selbst wenn man irgendwie gerade nicht so viel näher ab kann, dann kann man das ja normal kommunizieren, wie ich jetzt im Nachhinein weiß, und muss ja nicht die Person abwerten. Und als ich aufgewacht bin und die Person nicht wie besprochen nach Hause kam nachts, ich war komplett schockiert. Ich habe mich tatsächlich direkt ins Auto gesetzt und bin zu der Person gefahren. Und die Person hat aber noch geschlafen und ich war schon halb wieder auf dem Rückweg. Und da habe ich dann eine Antwort bekommen. Und es kam halt so, ja, was ist los, was willst du? Und ich meinte aber halt, ich verstehe die Welt nicht mehr. Und dann wurde es geduldet, dass ich zurückkommen darf und mich nochmal ins Bett neben die Person legen darf. Aber dass ich da aus Angst und Panik morgens aufgewacht bin und zu der Person gefahren bin, wurde mir das ganze restliche Jahr vorgehalten. Im Sinne von, dass die Person sich nicht mehr sicher fühlt, ich ja jederzeit vor der Haustür stehen könnte, wo ich mich jetzt im Nachhinein frage, ob das nur gesagt wurde, damit ich nicht vorbeischaue, wenn vielleicht die andere Dating-Person da ist.
Ja, wenn ich das so höre, dringt sich natürlich so ein bisschen als Außenstehender diese Frage auf, warum hast du trotzdem so sehr dran geglaubt und so drum gekämpft?
Ja, also jetzt auch, wenn ich darüber spreche, denke ich mir auch, wow, was habe ich da gemacht, warum bin ich geblieben und tue mir irgendwie selbst so ein bisschen leid. Ich weiß halt, dass das so gelernte Beziehungsmuster sind, die ich jetzt auch tatsächlich seit ein paar Monaten in Therapie unter anderem aufarbeite, damit ich nicht nochmal in so einer Dynamik lande. Und in dem Moment ist man so doll drin, also ich war so abhängig von der Aufmerksamkeit von der Person und von dem, so was wir hatten, dass die Verlustängste viel größer waren und ich da nicht rauszoomen konnte. Ich konnte in diesem Moment in der ganzen Zeit keinen klaren Gedanken fassen und irgendwie mal so von außen auf das Ganze blicken. Alles, worüber ich nachdenken konnte, war, Lösungen zu finden und was da überhaupt eigentlich passiert.
Während des Gesprächs mit Nina habe ich mir gedacht, das ist schon sehr belastend, was sie da erlebt hat. Aber wir müssen mal kurz einen Reality-Check machen, einen Schritt weg von Nina. Weil, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich dran zurückdenke, wie ich als Teenie dachte, wie eine innige Liebe zu sein hat, dann hat das schon leichte Ähnlichkeit zu dem, was mir Nina hier erzählt hat. Nachts oder halt früh vor der Tür stehen bei der Person, um sie kämpfen. Also wenn ich an ganz viele Serien oder Filme zurückdenke, da war das ja fast normal, sogar erwünscht. Also wenn du dich nachts im Regen weinend um eine zweite Chance bittest, dann war die Liebe ja wohl nicht echt.
Also wir dürfen eines nicht vergessen. Warum konsumieren wir eigentlich Medien? Warum lesen wir, warum schauen wir Filme und Serien? Weil wir etwas spüren wollen, das über das Alltagsgefühl hinausgeht. Also wir möchten emotionale Steigerung, wir möchten durch Medienkonsum am Ende eine gewisse Lebenssteigerung erzielen. Und wenn wir jetzt im echten Leben natürlich schon so eine 0815 Low-Profile-Beziehung führen und das im Fernsehen auch sehen, dann haben wir quasi nicht mehr so einen Erlebniskick. Und deswegen suchen wir da schon nach mehr Drama, nach mehr Leidenschaft, was wir halt im echten Leben tatsächlich nicht so haben.
Ihr hört hier Daniela Heusbohr. Sie ist Literaturwissenschaftlerin und Autorin und hat ein Buch darüber geschrieben, wie Filme unsere Beziehungen beeinflussen. Und das beginnt eben schon ganz früh, auch bei den Filmen, die wir beim Aufwachsen schauen. Das ist alles extrem überhöht, mit ganz viel Drama, das Setting spielt natürlich immer mit gut getammten Sonnenuntergängen und auch die Liebe ist natürlich ganz, ganz doll. Nur, ich glaube, dass Nina irgendwann weit entfernt war von einem Traum von Sonnenuntergang mit romantischer Musik. Eher ging es bei ihr darum, rauszukommen aus diesem toxischen Gefüge. Aber das war echt nicht einfach.
Also mir ging es immer schlechter. Ich hatte nach sehr, sehr langer Zeit wieder Panikattacken und die auch immer öfters. Und als ich dann Ende letzten Jahres bei meiner Schwester zum Geburtstag war, die wohnt in einer anderen Stadt, hat sie halt mitbekommen, wie schlecht es mir wirklich geht und nochmal ein ernstes Gespräch mit mir gesucht und mir auch klar gemacht, hey, du hast alles getan, was du tun kannst. So, das ist hauptsächlich das Verhalten der Person. Bitte zieh dich da raus. Und dann habe ich halt, als ich zurückkam, das Ganze dann beendet.
Also dieser Einfluss von außen. Du hast ja später auch mit einer anderen Ex deiner Ex-Person Kontakt aufgenommen. Und soweit ich weiß, hat die ja von einem ähnlichen Verhalten erzählt. Hat das was für dich getan, das zu hören?
Ja, komplett. Also ich wusste nicht, ob sie mir antworten wird, aber ich wollte versuchen, mit ihr zu reden, weil ich mich gefragt habe, ob ich verrückt bin, ob ich mir dieses ganze Verhalten eingebildet habe, ob es wirklich vielleicht an mir liegt oder ob es einfach so das Verhalten der Person ist. Und da habe ich dann halt ähnliche Dinge auch mitbekommen, also dass sich das gedeckt hat mit meinen Erfahrungen.
Hast du denn zwischendurch oder vor allem danach und jetzt auch rückblickend auch an dir gezweifelt, weil irgendwie eine gesunde Beziehung einfach nicht möglich war, egal was du gemacht hast?
Ja, komplett. Also ich habe fast durchgehend bis halt zum Ende den Fehler bei mir gesucht und halt nicht gesehen, dass die andere Person eigentlich gar nichts so für unsere Beziehung tut und mich auch ein bisschen so dahin gepusht hat, dass ich denke, dass ich der Fehler bin und warum es nicht klappt.
Und wie geht's dir jetzt, so mit ein paar Monaten Abstand?
Besser, aber es nimmt mich auf jeden Fall immer noch sehr mit. Also ich bin froh, dass es nur ein Jahr ging. Also die Beziehung davor ging 4 Jahre und in der wurde ich mehrfach betrogen. Aber so, ich bin auf jeden Fall noch nicht über den Berg hinweg. Also ich bin sehr froh, dass ich in Therapie bin. Die ersten Wochen waren sehr schlimm, da habe ich fast täglich geweint. Das habe ich jetzt so nicht mehr. Aber ich frage mich schon noch fast jeden Tag, warum ich so behandelt wurde. Warum die Person sich so verhalten hat. Und es gibt keine logischen Antworten in dem Sinne da drauf und die werde ich auch wahrscheinlich nie bekommen.
Kannst du dir denn jetzt überhaupt eine neue Beziehung vorstellen? Datest du gerade?
Jein. Also ich hatte tatsächlich jetzt in diesem Jahr bisher 2 Dates und ist aber nicht über das eine Date weiter hinausgegangen. Ich muss auf jeden Fall schauen. Also ich bin schon interessiert und so in mir ist noch der Wunsch auf jeden Fall da nach einer romantischen Verbindung. Aber die Ängste, die ich jetzt mit mir trage, sind einfach noch größer geworden. Gerade weil die Person über so viele Dinge letztes Jahr gelogen hat, fällt es mir jetzt noch schwerer zu vertrauen.
Ist es denn für dich bislang immer so gewesen, dass Liebe und Beziehung so mit diesem crazy starken Gefühl, aber auch diesem crazy starken Auf und Ab verbunden war?
Ja, ich kenne es eigentlich nicht anders.
Würdest du es gern anders kennen? Oder würde dir da was fehlen?
Ich würde es gern anders kennen und ich weiß auch, dass ich dieses Muster auflösen kann. Aber ich glaube auch, dass es schwierig wird, weil ich mir vorstellen kann, dass es vielleicht am Anfang auch langweilig wirkt.
Ich glaube, das bringt es ziemlich auf den Punkt. Manche Menschen scheinen diese Aufregung zu brauchen und landen dann immer wieder in ganz ähnlichen Beziehungen. Es gibt aber zum Glück ExpertInnen, die ihnen da raushelfen wollen. Zum Beispiel Christian Hemschemeier. Er ist Psychologe, Paartherapeut und Autor. Er hat sich zur Aufgabe gemacht, Menschen zu helfen, sich aus dysfunktionalen Beziehungen zu lösen. Er kann mir deshalb erklären, warum das eigentlich so ist, dass Menschen in Beziehungen bleiben, die ihnen gar nicht gut tun.
Es gibt so viele Ansätze, das zu erklären. Ich finde immer den besten eigentlich von so einer Wundenanziehung. Also 2 Menschen, die irgendwo verwundet sind, aber auf eine unterschiedliche Weise, treffen zusammen. Und diese Wundenanziehung fühlt sich eben nicht nach Schmerz an, der kommt halt später, sondern erstmal ist halt so diese Euphorie, ne?
Du sagst, es kommt später. Aber gibt es denn schon irgendwie erste Anzeichen? Ich will jetzt nicht sagen, gleich schon direkt beim ersten Date, aber so vielleicht so in der ersten frühen Datingphase, wo man vielleicht schon für sich checken könnte, ah ja, das fühlt sich richtig an, aber ist vielleicht das Falsche?
Ja, also wenn man jetzt über einen etwas längeren Zeitraum guckt, da geht das immer komischerweise so mehr oder weniger genau 100 Tage gut. Das ist wirklich verrückt. Also man ist so auf Wolke 7 so und das ist auch genau die Zeitlänge, wo sich Menschen halt auch so ein bisschen verstellen können. Und nach dieser Startzeit gibt es dann häufig einen extremen Einschlag, ne? Also irgendwas, was überhaupt nicht so ist wie geplant. Zum Beispiel, die Person hat sich doch nicht abgemeldet von der Dating-App, die ist doch nicht Single, oder es gibt irgendwie so einen verbalen Ausraster. Aber trotzdem, wenn man jetzt fragt, okay, aber was ist denn davor? Ja, da gibt es tatsächlich Warnzeichen. Also einmal dieses obsessive Nachdenken ist eigentlich schon an sich ein Warnzeichen, wenn du so gar nicht mehr abschalten kannst, wenn du also rund um die Uhr beschäftigt bist, wann schreibt er, wann schreibt sie, ist eigentlich schon ein Warnzeichen. Und ein weiteres, was sehr häufig früher auftritt, ist so frühe Kritik. Also, weil eigentlich, wenn wir jemanden gut finden, warum sollen wir den kritisieren, ne? Aber wenn du so auf Date 2 schon kommt, ja, wo machst du heute das blaue Kleid an und nicht das rote? Das ist auch so ein typisches Warnzeichen.
Ja, und wenn wir dann weitergehen, also ich meine, warum hast du das blaue Kleid an einem zweiten Date, finde ich jetzt schon sichtbar. Finde ich
gut. Ja, für viele komischerweise nicht, ja.
Okay, na gut. Aber wenn wir dann weitergehen in eine Beziehung oder wie wir heute eher machen, Situationship.
Ja.
Was sind da so klassische, kann ich sagen, toxische Muster? Vielleicht sagst du es, weil du bist der Profi. Was sind so ungesunde Muster?
Ja, also einmal so, jemand macht nicht das, was er sagt, ne? So ganz platt gesagt. Und es gibt da so die großen fünf, sage ich immer so, das ist einmal Gaslighting, das heißt, ja, ist so eine Art von Lügen, also was weiß ich, man streitet sich und am nächsten Tag kommt man auf diesen Streit zurück und der andere sagt, nee, wir haben uns gar nicht gestritten, das hast du ja ausgedacht, stimmt gar nicht, ne? Oder Future-Faking, ganz schlimm, das ist, wenn man eine Zukunft vorgaukelt, die es nie gibt, das ist so ganz häufig in Affären, also ich trenne mich, nee, jetzt muss ich doch noch einen Monat warten, mein Kind kommt gerade in die Schule, also man wird so vertröstet, so. Dann gibt es Schuldumkehr, das heißt, egal was passiert, man kriegt immer die Schuld. Dann gibt's Doppelstandards, der eine nimmt sich so ein Recht raus, was man dir selber nie zugestehen würde. Das heißt, kommt zum Beispiel immer zu spät auf Dates oder flirtet mit anderen vor deinen Augen. Aber wenn du das machst, dann ist so Alarmstufe rot. Das wären so ganz groß. Und dann hat man eben schon gesagt, so Lovebombing ist an sich natürlich auch nicht gerade ein gutes Zeichen. So, ne?
Aber warum machen das Menschen, die einen lieben oder zumindest vorgeben?
Nein, Liebe und Liebe hat das ja nichts zu tun, ne? Okay. Gar nichts. Menschen, die einen lieben, würden sowas nicht machen, aber das ist das Problem. Es ist keine Liebe, es ist, du hast das ja eben schon richtig gesagt, mit so einem Sprichwort, es ist eben Anziehung, ne? Es ist Intensität statt Intimität, ist so ein anderer Klassiker, ist eben keine Liebe, sondern es gibt eben Menschen, die brauchen so ständige Abwechslung, ständige Bestätigung. Die wissen, wenn sie mit offenen Karten spielen, können sie das nicht ranholen, so dieses Ausmaß an der Bestätigung, was sie brauchen. Ja, es ist eigentlich im Grunde genommen so ein Egoismus, das zu kriegen, was man gern hätte. So, ne?
Und ich frage mich, das klingt ja jetzt gerade so sehr wie, okay, es gibt so diese fünf Anzeichen bei dem anderen Menschen, und da kann ich es irgendwie erkennen. Und wenn ich gucke, ich warte viel zu sehr auf diese Nachricht, dann sollte ich da irgendwie die Signale erkennen. Und ich frage mich, gehören da nicht immer zwei dazu? Ist das nicht das, was man immer hört, es gehören zwei dazu und ich muss es ja auch mit mir machen lassen? Ist da was dran?
Ja, das ist schon ein absoluter wichtiger Punkt, den du da sagst. Also man muss schon sagen, gerade bei toxischen Beziehungen gibt's, sagen wir mal ganz platt, einen Tuer und einen Lasser. Also schon so, dass einer mehr Opfer ist und der andere ein bisschen mehr Täter. Also wenn man das nicht zugeben würde, das wäre wirklich falsch, ne? Trotzdem, das Lassen ist natürlich auch ein Teil des Ganzen, ne? Aber wie sieht dieses Lassen aus? Das zeigt sich häufig so als mangelnde Grenzen, ne? Das heißt, es passieren gruselige Sachen, aber ich finde einfach keine Grenze. Ne? Ich finde nicht raus. Ich denke immer wieder, ja, aber ich muss ihm doch noch eine Chance geben. Das haben wir so diesen Bereich von Co-Abhängigkeit, wie man das so nennt. Also immer wieder Chancen geben, alles verzeihen, über alles hinwegsehen. Das ist eben auch so ein Muster, was häufig aus der Kindheit kommt, wenn man das so eine Rolle war, die man halt übernommen hatte.
Kann man da überhaupt raus und, also beziehungsweise aus den Mustern raus, aber in dieser Beziehung bleiben und daran arbeiten? Oder wirst du sagen, beenden, wenn es einem nicht gut tut, weil das schafft man nicht, das zu verbessern?
Also sobald Liebessucht ins Spiel kommt, das ist für mich auch die Definition von toxisch, das heißt, sobald ja nicht mehr essen, nicht mehr schlafen, nicht mehr arbeiten, das ganze Obsessive, ist die Beziehung tot. Ist Game over. Ich kenne wirklich in meiner ganzen über 30-jährigen Praxis und auch von Kollegen, ich kenne nicht einen Fall, wo das wieder in Ordnung gekommen wäre. Das geht einfach nicht. Das ist genauso wie jemand, der alkoholsüchtig ist, sagt, ja, kann ich wieder trinken. Also das ist extrem unwahrscheinlich. Ich habe mal von einem Fall gehört, wo wirklich, was ja eigentlich so gut wie nie auftritt, dass so beide an sich arbeiten wollen, aber da haben das mal welche versucht mit exzessiver Therapie und das Ergebnis war dann interessanterweise, dass sie die Anziehung voneinander verloren haben. Und wenn man mal länger drüber nachdenkt, dann macht das auch Sinn, weil dieses ganze Muster kann nur funktionieren, wenn du etwas nicht bekommst. Ne? Menschen, die so in dieser Opferposition sind, extrem verlustängstig, stellen häufig fest, dass sie selber Angst haben vor Nähe und stoßen den anderen dann zurück.
Du hast vorhin so schön gesagt, Game over. Es könnte man so einen klaren Cut ziehen.
Ja.
meine Erfahrung ist jetzt aus meinem Umfeld, dass das eben genau das Problem ist, dass man aus so einer toxischen Hin und Her crazy Beziehung hier eben nicht rauskommt.
Genau.
Warum ist das so und wie schaffe ich dann diesen Schritt raus?
Ich gebe dir vollkommen recht. Man sagt immer so, dass es im Schnitt bis zu 15 Anläufe braucht, da rauszukommen. Oh, krass. Tatsächlich kommt man erst raus, wenn man diese Entscheidung trifft. Das hat keinen Sinn. Ne? Also egal, wie ich dran rumdrehe, egal, wie ich verliebt bin, das macht einfach keinen Sinn. Und das kann leider sehr lange dauern, bis man diese Entscheidung kommt. Und häufig muss man erst, ich sag mal so ganz platt, also so doll was abkriegen, so doll verletzt werden, also dass irgendwann dieser Schmerz größer ist als diese Angst vor Liebeskummer.
Wie erholt man sich dann von all dem? Ich meine, selbst wenn man es irgendwie geschafft hat, da rauszukommen, das macht ja was mit einem, wenn man monatelang oder sogar länger als Monate oder von mir aus auch nur Wochen, von mir aus nur die 100 Tage, nur in Anführungszeichen, da drin gesteckt hat, das macht einen doch schon kaputt.
Ja, also der Liebeskummer ist brutal häufig, ist aber, wenn man das jetzt aushält und das sind die größten Gefahren, nicht zurückgeht und auch nicht dann wieder datet in dieser Situation, dann ist durch diesen Liebeskummer gehen schon Teil dieses Heilungsprozesses und dann sollte man einfach die Zeit für sich nehmen und genau bei den eigenen Anteilen, also anstatt immer nur, ja, ich war mit Narzissten zusammen, was weiß ich, kann ja sein, aber warum war ich das jetzt? Ne? Zu gucken, was ist da passiert, was habe ich da gemacht? Ich habe dafür auch so ein Kurssystem, aber es geht im Grunde genommen geht's so um diese Liebe auf sich selber richten. Das hat man häufig viel zu wenig gemacht. Ne? Das ganze bisschen abgedroschene Thema Selbstliebe, dass auch man jetzt auch Zeit lang alleine zu bleiben, dass sich diese ganzen Synapsen da wirklich mal erholen können. Weil häufig ist es ja nicht, dass es, wenn es einem nur einmal passiert, okay, aber meistens stellt man ja fest, okay, eigentlich habe ich hier so eine Serie, ich habe eigentlich so ein falsches Beuteschema und da muss man dann ran. Und das zeigt sich als extrem schwierig, weil wir wollen unbedingt immer wieder das daten, was sich vertraut anfühlt, wahrscheinlich schon wegen den Eltern so. Und jemand zu daten, der vorher nicht auf unserem Beuteschema stand, das zeigt sich als sehr schwierigen Prozess, aber das ist so ganz grob der Weg dann.
Und noch eine Sache hat mir Christian Hemschemeyer erzählt, nämlich, dass selbst wenn wir dann unsere Muster hinterfragt haben, dass es dann trotzdem nicht unbedingt leichter wird.
Eine echte Beziehung mit echter Nähe, die eben nicht so diese Firecracker liefert die ganze Zeit, das dann auszuhalten, das ist manchmal sogar fast der schwierige Teil des Weges. Ne?
Das nehme ich für mich heute als wichtigsten Fact mit. Sich auch mal drüber freuen, wenn die eigene Beziehung eher der wohlig wärmende Kamin ist, statt die Firecracker. Das Team für diese Folge: Cornelia Preißel, Lena Mempel, Jana Niehof, Anton Stanislavski, Friederike Seeger und ich, Przemyszuk. Tschüss, schön, dass ihr da wart.
Deutschlandfunk Nova. Facts und Feelings. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App.